ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
Können Sie einmal klatschen, wenn Sie uns hören können? Super, das nehme ich als lautes und deutliches Ja. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind hier am Stand von MDR Kultur bei der Leipziger Buchmesse 2024. Wieder so fast zur altgewohnten Zeit, Mitte März. Und ich freue mich ganz besonders, Dennis Ode begrüßen zu dürfen. Hallo Dennis.
Hallo.
Wir sprechen heute über Dennis Odes neues Buch, ihren neuen Roman Ich stelle mich schlafend. Der ist erschienen im Surkamp Verlag. Auch ganz frisch eigentlich, oder? So gerade mal so ein, zwei Wochen?
Genau, seit dem 11. März.
Also auch quasi ein frisch geschlüpftes Baby, was genau da zwischen uns steht. Der Roman erzählt die Geschichte von Yasemin und auch von Vito. Die beiden wachsen so in derselben Hochhaussiedlung auf. Yasemin ist 3 Jahre jünger als Vito und sie ist fest davon überzeugt, dass Vito ihre große Liebe ist und dass sie füreinander bestimmt sind. Die beiden kommen auch zusammen, dann trennt sie sich aber von ihm. Und Jahre später treffen sich die beiden wieder und dann nimmt das Ganze so eine ja doch sehr ernste und düstere Wendung. Und über diese Geschichte wollen wir jetzt sprechen. Das ist ja dein zweiter Roman. Aber du hast mal erzählt, dass du den eigentlich vor deinem Debütroman Streulicht geschrieben hast. Warum hast du den so lange liegen lassen?
Also ich mit der Idee laufe ich schon so 13 Jahre ungefähr rum.
Also es ist nicht frisch geschlüpft, sondern quasi ein Teenager.
Ja, es ist lang gereift eigentlich. Und ich hatte so vor 8 Jahren oder so hatte ich angefangen, schon erste Entwürfe zu schreiben. Habe aber dann gemerkt, ich bin irgendwie noch nicht so weit. Also ich wusste immer, ich will über eine Männerfigur schreiben und über das Ereignis, was am Ende sich abspielt. Also das war alles sehr alt, aber ich habe gemerkt, ich habe irgendwie noch nicht alles drumherum. Und zwischenzeitlich ist mir dann eben dieser mysteriöse Ort am Industriepark eingefallen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann da viel organischer jetzt weitermachen. Und dann habe ich halt das erstmal liegen gelassen und auch diese alten Entwürfe, also ich hatte so 30 Seiten oder so, habe ich dann letztendlich auch verworfen. Also ich habe dann nochmal von vorne angefangen.
Ist wieder mal so, du hast gesagt, du hast gemerkt, du warst noch nicht so weit. Woran merkt man das als Autorin, dass die Zeit noch nicht reif ist für eine Geschichte?
Ja, das war irgendwie einfach so ein merkwürdiges Gefühl. Also ich habe halt gemerkt, ich kann die Figuren vielleicht noch nicht so widersprüchlich zeichnen. Also es war sehr schwarz-weiß irgendwie und ich habe gemerkt, das möchte ich eigentlich nicht. Also ich wollte es eigentlich sehr viel diffuser halten und ich hatte auch halt eben nicht diese Umgebung. Also und die anderen Motive, die dazugehören, also dieses Spirituelle und so, was halt auch dabei hineinspielt. Also es war einfach, die Geschichte war ansonsten halt eben noch zu karg. Also ich hatte halt nur dieses, sie treffen sich und es wird schlecht. Und das hat halt nicht besonders gereicht.
Das ist auch schon irgendwie so ein ganz schön, glaube ich, düstere Aussicht zu wissen, so okay, ja, meinen Figuren wird es schlecht gehen.
Genau.
Oder? Aber lass uns doch mal ein bisschen über die beiden Hauptfiguren sprechen. So allen voran, Yasemin ist ja eigentlich so die Protagonistin deines Romans. Sie ist am Anfang noch ein Teenager, dann so in der zweiten Hälfte ungefähr lernen wir sie nochmal als Erwachsene kennen und du erzählst so ein bisschen so ihre Geschichte eigentlich nach. Was ist Yasemin für eine Person?
Also Yasemin ist, würde ich sagen, zu Anfang eine sehr verkopfte Person, die sehr viel mit sich alleine eben und ihren Gedanken ist und wächst auf in einer Familie, wo vor allem die Mutter sehr perfektionistisch ist und eine Härte gegen sich selbst, aber auch gegenüber Yasemin an den Tag legt. Also die Mutter fängt immer neu mit dem Bügeln an, wenn eine Falte in einem Geschirrtuch zu viel ist und verordnet sich Haferkuren und fängt da auch schon an, so an Yasemins Körper so herumzumeckern so ein bisschen, dass sie sich gerade halten soll. Und das alles führt dann, glaube ich, auch dazu, dass sie selbst auch so eine Härte an sich hat oder mit sich selbst hart umgeht.
Ich meine, der Name Yasemin lässt ja auch so ein bisschen auf so einen migrantischen Hintergrund schließen. Du formulierst es im Buch zwar nicht aus, dass dem so ist, aber hat es was damit zu tun, diese Härte, so dass sich die Familie auch einfach perfekt einfügen möchte?
Also das habe ich eigentlich gar nicht so daran anknüpfen wollen.
Habe ich reingelesen.
Ich wollte eigentlich, also alle Figuren in dem Roman haben solche Namen, die darauf schließen lassen könnten, dass sie irgendwie einen Migrationshintergrund haben. Aber ich wollte das gar nicht zum Thema machen, sondern eigentlich so einfach es so ein bisschen realistisch halten, weil es eben die Welt ist, aus der ich komme, in der alle irgendwo irgendeine Geschichte haben.
Ja. Yasemin, hast du ja jetzt auch noch eine besondere Condition, würde man auf Englisch sagen, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, verpasst. Sie hat Skoliose, also so eine Wirbelsäulenfehlbildung. Das fand ich irgendwie eine sehr starke Metapher auch für das, was du mit der Figur dann so im Laufe des Romans machst und wie sie sich entwickelt. Aber es war auch so die erste Romanfigur ever, die ich gelesen habe, die Skoliose hat. Wie kam das ins Buch? Wann wusstest du so, nee, die hat keinen geraden Rücken?
Ja, das war zum Beispiel auch sowas. Das hatte ich halt am Anfang überhaupt nicht, also diese Ebene. Und das ging irgendwie so über mehrere Entwicklungsschritte. Also ich wollte eigentlich erst eine Figur in einem mittelalterlichen Frauenkloster leben lassen, weil ich mich sehr viel mit mittelalterlicher Frauenmystik beschäftigt habe und das mich sehr dorthin gezogen hat, diese Art über Liebe zu schreiben, also so eine Art Sehnsuchtsdichtung, die aber auch eben so eine Gotteserfahrung beinhaltet. Und ich habe dann so gemerkt, wer soll jetzt hier auf einmal im Mittelalter leben? Also das hat überhaupt nicht dahin gepasst. Und dann habe ich parallel so dieses Sanatorium auch aufgeschrieben und habe so gedacht, aber ich muss doch jetzt meinen Roman schreiben, das passt jetzt eigentlich gar nicht rein. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass dieser Ort irgendwie auch wie eine Art Kloster ist und dass das sehr korrespondiert mit dieser Körpererfahrung, die oder dem Herumreißen an ihrem Körper eben, dass das sehr damit korrespondiert. Und dann habe ich es eben so zusammengefügt, dass die Skoliose irgendwie auch zu einer Art Metapher des gebrochenen Willens oder des gebrochenen Rückgrats sein kann.
Ich bin gerade so irritiert, hier kommt eine kleine Spinne runter. Das ist jetzt ein total seltsamer Moment. Okay. Wir sind hier mitten in der Natur, wie Sie vielleicht sehen. Und das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber lass uns doch einfach über die andere Figur sprechen, die sehr wichtig ist für deinen Roman Vito. Vito ist ja so ein bisschen der Gegenpart von Yasemin, der dann auch für das Ereignis, das du schon angedeutet hast, über das wir später auch sprechen wollen und sprechen werden. Da kommen dann, glaube ich, auch noch so kleine Spoiler dazu. Der ist auch eben sehr wichtig für den Roman. Was ist das für ein Typ?
Also Vito ist der Nachbarsjunge von Yasemin, in den sie sich aus der Ferne erstmal so schockverliebt.
Und das ist quasi das Sehnsuchtsobjekt der mittelalterlichen Dichtung,
genau,
sozusagen.
Genau, so ungefähr. Und er ist sehr groß und sieht sehr gut aus, aber hat wie so eine Art Statuengesicht. Also man kann nicht wirklich in seinem Gesicht sehen, was in ihm vor sich geht. Und er ist auch sehr schweigsam und wirkt dadurch sehr mysteriös. Und sein Vorbild ist Andy Warhol, der ja auch in seinen Interviews eigentlich nie was von sich preisgegeben hat. Also auf die Art möchte er eigentlich nach außen wirken. Aber er ist gleichzeitig ein sehr leicht zu kränkender Mensch. Also er fühlt sich sehr leicht angegriffen und wird dann auch wütend, aber auf eine sehr so passiv-aggressive Art und Weise.
Ich hatte das Gefühl, dass er auch so leicht so narzisstische Züge hat. Also zumindest so der Küchentischpsychologe in mir hat so gesagt, so, ah ja, interessant,
Narzisst. So, ja, so könnte man es auf jeden Fall sehen, ja.
Genau, und die beiden lernen sich kennen als Teenager, beziehungsweise als Yasemin Teenager ist und Vito 3 Jahre älter ist. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus deinem Roman, damit wir auch so wissen, wie das klingt.
Yasemins Haut hatte die Eigenschaft, bei Müdigkeit zu schmerzen. Die Stirn fühlte sich an, als bildeten sich Knoten darunter, immer wenn sie weniger als 7 Stunden schlief, was die meisten Wochentage betraf. Der Wecker schreckte sie um 6 Uhr auf, es war noch dunkel im Januar. Das Buch, das sie bis spätabends gelesen hatte, lag auf dem Nachttisch. Sie öffnete das Fenster und sah das gewohnte Muster aus bereits erleuchteten Küchen, hinter denen die Leute ihre Handgriffe tätigten. Noch wusste sie nicht, dass eine davon Vitos war, gegenüber in der Nummer 50, im 10. Stock. Wenn sie rechts oben auf das letzte Fenster unter dem Flachdach geachtet hätte, wäre Vitos Hand aufgetaucht, die eine Kaffeedose vom Fensterbrett nahm. Yasemin fuhr sich im Badezimmer mit einem kalten Waschlappen über die empfindliche Haut, betrachtete die Lieder, die in diesem Alter noch nicht mehrere Stunden brauchten, um abzuschwellen, kämmte sich das Haar und verbarg, bevor sie die Wohnung verließ, ihren Wirbel unter der auberginefarbenen Samtmütze. Sie nahm die Treppe, nicht den Fahrstuhl. Wie im Halbschlaf tat sie die gewohnten Schritte. Unter dem Mantel spürte sie die Haut ihres Rückens, wie sie gegen den Stoff ihrer Kleiderschichten rieb. Ihre Nase juckte, als sie die Eingangstür mit dem Gitterglas aufzog und die eisige Luft sie traf. Im noch bläulichen Licht tauchte im Hausflur gegenüber der Schatten Vitos auf. Sein schwarzer Mantel, gewellt und verschwommen, als blickte Yasemin von unten durch eine dünne Schicht Wasser, bevor die Oberfläche mit dem Öffnen der Tür beiseite wusch und Vitos ganze Gestalt hervortrat. 1,90 Meter groß war er und breitschultrig. Die Jeans hing ihm tief im Schritt, sodass er den Rücken rund machen musste, um die Hände in die Taschen zu stecken. Er ging wie jemand, der etwas zu beweisen hatte. Warf breitbeinig die Füße von sich und winkelte dabei die Arme an, als wisse er, dass Yasemin ihn dabei beobachtete. Er duftete bis zu ihr herüber nach einer Mischung aus süßherbem Zedernholzparfüm und dem Haargel, das er sich in die honigfarbenen Locken geknetet hatte, bis sie starr und nass erschien. Zu einem Topfschnitt frisiert, rahmten sie sein Gesicht, das unbewegt war, schön wie das einer Statue, die Wangenknochen hoch angesetzt, den Blick zu Boden gerichtet, bevor er ihn kurz hob und Yasemin anschaute. Er trug den Mantel offen, selbst bei den kalten Temperaturen, darunter blitzte ein maisgelbes Hemd hervor. Warum war er ihr zuvor nie aufgefallen? Beide waren in der Vogesenstraße aufgewachsen. Yasemin dachte sofort an Fügung, dass erst an diesem Januartag der richtige und vorherbestimmte Zeitpunkt gewesen sei. Später beschrieb sie immer ihr Aufeinandertreffen am Morgen so, dass sie und Vito genau gleichzeitig aus der Tür traten, gleichzeitig fiel sie hinter ihnen ins Schloss und beinahe synchron drehten sie sich die linke und rechte Schulter zu, bis sie sich für eine Sekunde direkt in die Augen schauten. Dass es gar kein bewusster Blick war, den Vito ihr zuwarf, bemerkte Yasemin nicht. Dass er bloß schaute, weil er durch ihr Auftauchen dazu genötigt war, wie ein Reptil, das instinktiv auf Bewegung reagierte. Dass er sofort danach etwas gelangweilt prüfte, ob sein Schlüssel sich in seiner Hosentasche befand. Dass er gedanklich schon bei der Bushaltestelle war, zu der er sich auf den Weg machen wollte. Das fand sie erst später heraus, als er zugab, sich nicht an ihre erste Begegnung erinnern zu können. Eines flüchtigen Blickes würdigte Vito sie und Yasse legte alles hinein. Sie hatte einmal gelesen, wenn man der Liebe seines Lebens in die Augen sehe, dann spiegelten sich alle nachfolgenden Generationen darin. Genau das passierte ihr, so erzählte sie es immer, am 11. Januar um 7.27 Uhr, 7 Wochen vor ihrem 14. Geburtstag. Ganz merkwürdig sei das Licht in seine Augen gefallen, die aus der Ferne dunkel schienen, aber mit dem Einfall der Sonne aufleuchteten wie eine Glasmurmel, die sich nicht entscheiden konnte, ob sie braun oder grün oder golden sei.
Dankeschön.
Danke.
Ich finde, in der Passage beschreibst du so schön, wie die beiden so ihre quasi Morgenroutine sozusagen auch so ein bisschen so gespiegelt nachgehen, weil sie eben in, so gegenüber.
Gegenüber voneinander, ja.
Aber in so gespiegelten Häusern eigentlich wohnen. Inwieweit sind die beiden auch so Spiegelbilder voneinander?
Ja, tatsächlich habe ich es ein bisschen so angelegt, dass halt auch das Hochhaus, in dem Vito wohnt, alles auf der anderen Seite ist. Und beide wachsen eigentlich in so einer Umgebung auf, in der sie viel alleine gelassen werden. Also Yasemins Eltern sind auch viel einfach weg und auf der Arbeit. Und wenn sie da sind, dann ignorieren sie sie eigentlich so ein bisschen, wenn sie nicht halt gerade an ihr herummeckern, dass sie gerade sitzen soll. Und auch Vito wächst mit einer alleinerziehenden Mutter auf, die ihn eigentlich auch die meiste Zeit des Tages sich selbst überlässt. Aber beide haben ja eigentlich ganz verschiedene Arten, damit umzugehen. Also Vito ist eigentlich die ganze Zeit darauf aus, Anerkennung zu bekommen für alles Mögliche. Und Yasemin sehnt sich eher so nach einer Art Neuanfang. Und halt, Vito ist eigentlich permanent gekränkt und Yasemin läuft mehr die ganze Zeit mit einem Schuldgefühl herum. Also eigentlich sind das so zwei Pole, wie man mit dieser Situation im Leben dann weiterhin umgeht.
Ja, auf mich wirkt es auch so ein bisschen, als wäre, du hast gesagt, Vito ist permanent auf der Suche nach Anerkennung, als wäre er so ein bisschen so eher so der aktive Part und Yasemin eigentlich eher so eine sehr passive Figur, der Sachen eher zustoßen, die sich ihr irgendwie auch danach sehnt, dass ihr Angebeteter sich zu ihr herablässt sozusagen. Wieso, also A, stimmt mein Eindruck, dass Yasemin so passiv ist und B, wäre dann so, ja, wenn ja, warum eigentlich?
Also ich weiß nicht, ob sie wirklich so passiv ist. Also sie ist schon so immer auf der Suche nach irgendwie etwas, was sie heil macht, weil sie immer das Gefühl hat, dass sie irgendwie ein Mängelwesen sei. Aber ist dabei schon, stößt halt eben so zufällig auf verschiedene Männer dann auch im Laufe ihres Lebens. Und ist eben, glaube ich, sehr von diesem magischen Denken geprägt und diesem Schicksalhaften und sucht halt eigentlich immer so nach Zeichen, in welche Richtung sie gehen soll und liefert sich dabei ja schon irgendwie auch eine Art einer Willkür aus. Und
aber sich was ausliefern ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Aktives, oder?
Ja, genau. Also sie nimmt halt nicht so eine aktive Rolle dabei ein, dass sie tatsächlich sich fragt, was sie eigentlich selber will. Aber am Ende, würde ich sagen, bricht sie das schon auch auf. Also und befindet sich eigentlich so auf der Reise dahin, ihren eigenen Willen zu finden und am Ende dann letztendlich auch durchzusetzen.
Ja, was ja dann in das Ereignis führt, dass du im Roman auch immer so gekonnt offen lässt und sozusagen auch ja, so ein bisschen als Höhepunkt setzt. Also es wird oft angedeutet, aber es wird nie ausformuliert, bis es dann tatsächlich eintritt. Ich werde jetzt sagen, was es ist. Ist das okay für dich?
Okay.
Also die beiden, Yasemin und Vito, die verlieren sich ein bisschen aus den Augen und dann treffen sie sich Jahre später wieder, fangen wieder eine Beziehung miteinander an. Und es endet aber in einem versuchten Femizid, den Yasemin überlebt. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, warum du so lange so ein Geheimnis darum gemacht hast, was dieses Ereignis ist.
Also worum ich auf jeden Fall kein Geheimnis machen wollte, war, dass Yasemin noch lebt. Also das war mir eigentlich besonders wichtig, gleich von Anfang an klarzumachen, dass nicht die Spannung ist, ist die Frau jetzt tot.
Weil und sie ist kein Opfer in dem
ja,
Sinne.
Ja, genau. Also dass ich sie nicht in der Form irgendwie, hätte ich ihr, glaube ich, auch Unrecht getan, das eben als Spannung zu nehmen. Aber das Ereignis an sich ist eben der Höhepunkt der Geschichte. Also und ist auch der Höhepunkt oder der Tiefpunkt eigentlich von Yasemins Leben bis dorthin. Und deswegen fand ich es schon wichtig, das bis zum Ende geheim zu halten, aber halt eben durch den Text hinweg. Und das ist, glaube ich, auch Yasemins Art, so Zeichen überall zu sehen, dass die halt, dass viele dieser Motive, die korrespondieren mit dem Ereignis, eben sie dann im Nachhinein zu erkennen meint, auch an verschiedenen Stellen.
Ja. Was ich auch interessant finde, ist, also wir haben vorhin schon so relativ viel über Yasemin gesprochen und meine Wahrnehmung von ihr und auch über Vito, den du irgendwie als 1,90 groß und irgendwie faszinierend. Und er ist ja in dieser Geschichte eigentlich der Täter. Und wenn wir über das Thema Femizide sprechen, dann ist ja oft auch die Diskussion, ja, wir reden immer nur aus Täterperspektive darüber, irgendwie ist es dann eine Beziehungstat, weil aus Liebe und so. Wie schwer war es für dich beim Schreiben, nicht der Faszination für den Täter zu erliegen, sondern wirklich bei Yasemin zu bleiben?
Ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und deswegen halt, wie gesagt, war mir von Anfang an klar, dass ich das nicht so als Spannungsmoment nehmen wollte, ob die Frau eben stirbt oder nicht. Aber gleichzeitig war es mir wichtig, Vito halt eben auch als Menschen zu zeichnen und nicht als so ein böses Ungeheuer, das so von außen kommt, sondern er ist halt eben ein Mensch mit verschiedenen Facetten. Und deswegen war es mir auch wichtig, ihn so auch eine Zeit lang zu begleiten in seinem Leben und auch zu zeigen, wie halt sein Verhalten sich auch in den verschiedensten Beziehungen schon angedeutet hat. Also zum Beispiel mit seinem besten Freund Sascha, den er eigentlich auch die ganze Zeit schlecht behandelt und dass halt eben dieses Verhalten nicht nur beschränkt ist auf Liebesbeziehungen und halt aber gleichzeitig daraus nicht oder aus den Dingen, die er auch erlebt hat, nicht eine Art Rechtfertigung zu ziehen. Also das war mein Versuch, irgendwie so eine Gratwanderung zu machen dabei.
Ja. Ist es dir denn schwer gefallen, ihm das zuzugestehen, obwohl du wusstest, was er im Verlauf der Geschichte noch machen wird? Also ich stelle mir das recht schwierig vor. So, du hast so eine Figur und du weißt genau so, ja, der wird meine Hauptfigur richtig schlecht behandeln. Und du musst dir trotzdem diese irgendwie genau die gleiche eigentlich Aufmerksamkeit schenken.
Ja, nee, das ist mir gar nicht schwer gefallen. Ich habe halt, weil er tat mir die meiste Zeit einfach leid. Ich hatte eigentlich sehr viel Mitleid mit ihm auch. Also, dass er so unfähig ist, sich für andere Menschen zu interessieren und sich zu öffnen letztendlich. Also, er hat ja eine riesige Angst, gesehen zu werden als der, der er wirklich ist. Und deswegen habe ich schon, also die meiste Zeit einfach Mitleid mit ihm gehabt, auf so eine komische Art und Weise halt. Aber natürlich jetzt nicht, ich fand das jetzt nicht okay, was er dann
das
macht.
Das wollte ich auch gar nicht sagen, um Gottes Willen.
Aber ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ja, ja. Also, dass ich so irgendwie in diesem Akt, den er dann letztendlich getätigt hat, irgendwie auch seine ganze Verzweiflung gesehen habe.
Ja, ja, ich glaube, das überträgt sich beim Lesen tatsächlich auch so, dass man auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass beide irgendwie so aufeinander zustrudeln und auf dieses Ereignis auch zustrudeln, ohne so richtig die Kontrolle darüber zu haben. So, dass es fast so eine Schicksalhaftigkeit hat.
Ja, aber die Yasemin am Ende eben auch erkennt, als es hätte nicht so kommen müssen, aber es ist jetzt so gekommen und eigentlich dann die Entscheidung treffen muss, wie soll ich denn jetzt weiterleben?
Ja. Es gibt ja noch eine zweite Figur, Yasemins beste Freundin, Immaculata, was ein wunderschöner Name ist, wie ich finde, die eigentlich auch so ein bisschen so ein Spiegelbild von Yasemin ist, die immer sehr selbstbewusst ist, die Männern sagt, wenn sie keine Lust hat, was Yasemin oft nicht gemacht hat im Verlauf des Buchs. Und die hat ja ein ähnliches Schicksal, nur dass sie eben tatsächlich Opfer eines Femizids wird. Wie hat das den Weg in den Roman gefunden?
Das letzte habe ich nicht verstanden, sorry.
Wie hat das den Weg in den Roman gefunden? Ach so. Also das Schicksal von Immaculata.
Ja, Immaculata wächst auch in einem restriktiven Elternhaus auf. Also sie kommt aus einer streng katholischen Familie. Und ihr wird auch sehr oft gesagt, wie sie sich zu verhalten hat, was sie anziehen soll und so und was sich gehört und was nicht für ein Mädchen. Und sie rebelliert sehr früh dagegen und oder rebelliert nicht mal wirklich. Also sie ist jetzt nicht eine riesig rebellische Person, sondern denkt schon, wenn sie sich einmal den kleinen Fingernagel lackiert, dass das eine riesige Sünde ist. Also aus diesen Sachen muss sie sich halt befreien und wird dann eben zu so einer Person, die man beschreiben würde als eine starke Frau, die immer eigentlich sagt, was sie will und was sie nicht will. Aber das rettet sie nicht am Schluss. Also ich habe so verschiedene Spielarten versucht zu zeigen mit allen Figuren, wie sie sich dem gegenüber verhalten können. Und aber gleichzeitig, dass es halt darauf nicht ankommt, wenn jemand den Entschluss fasst, dich umzubringen.
Ja. Es ist auch so ein bisschen dann so eine, also in so einem Nebenstrang, so eine Abrechnung mit diesem Bild der starken Frau, weil ich irgendwie öfter mich mit AutorInnen unterhalten habe oder Autorinnen vor allem, die sagen, sie können es nicht mehr hören. Starke Frau, bitte lass das.
Ja, also als Abrechnung habe ich es jetzt nicht intendiert.
Aber wie stehst du zu diesem...
Dazu mochte ich auch Immaculata zu sehr.
Ja, die ist cool.
Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Also ich finde es halt auch total Quatsch, weil ich habe auch noch nie eine schwache Frau getroffen. Was soll das überhaupt sein?
Weiß ich nicht. die Frauen in deinem Roman sind es auf jeden Fall nicht. Was ich auch total spannend finde, ist, dass Immaculata und Yasemin ja auch in so einem Freundschaftsgeflecht sind mit anderen Frauen, dass sich irgendwie auch so gegenseitig Halt gibt. Es gibt ja noch Lydia, so eine ältere Kosmetikerin in der Nachbarschaft, die die Yasemin auch nach dem Ereignis Zuflucht gewährt. Wie wichtig ist so Schwesternschaft, Solidarität in diesem Roman und auch um mal so ein bisschen aus dem Roman rauszukommen in die Gesellschaft, so insgesamt in der Gesellschaft irgendwie um sich zu schützen?
Also Lydia ist wie so eine Art mütterliche Figur oder wie so eine Tante eigentlich für Yasemin. Und mir war es vor allem wichtig in dem Kontext, also dort, wo sie aufwächst, also eben in dieser Hochhaussiedlung, die man ja eigentlich als so einen kalten Ort sehen könnte, dass sie dort aufgefangen wird und dass sie dort eigentlich soziale Wärme empfindet oder empfängt. Und das war mir schon sehr wichtig und eben auch so Lydia als eine Stimme der Vernunft auf eine Art und Weise auch. Und ja, also klar, generell, also auch außerhalb der Literatur oder jetzt im echten Leben ist es natürlich total wichtig, auch Leute zu haben, die einem halt sagen, wenn man gerade Quatsch macht.
Ja, absolut. Am Ende kann man sagen, ja, es ist ein Roman über das Thema Femizid, was ja ein Thema ist, was so in der Gesellschaft, glaube ich, noch nicht genug besprochen wird als das, was es ist, nämlich einfach auch sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt. Was denkst du, was kann dein Roman beitragen, soll der was beitragen, um das zu ändern, oder war es dir einfach wichtig, dir dieses Thema irgendwie von der Seele zu schreiben?
Also ich habe jetzt nicht so eine Intention gehabt, dass jetzt der Text irgendwie gesellschaftlich irgendwas bewirken soll oder so. Mich hat halt mehr interessiert, sehr spezifisch, was dieses Thema sexualisierte Gewalt betrifft, diesen Mechanismus zu beschreiben, der bei vielen Leuten, die sowas erfahren, eintritt, nämlich so eine Schuldverschiebung. Und die ganze Schuld für das Ereignis auf sich selber zu nehmen, und das hat mich einfach sehr fasziniert als etwas, was viele Leute erfahren und sich sehr individuell, also das sich sehr anfühlt wie eine vereinzelte Erfahrung, was aber eigentlich eine ganz normale in dem Sinne Reaktion ist auf so ein Widerfahren ist irgendwie. Und das war eigentlich mehr, was mich dabei interessiert hat, das zu zeigen, wie es sich anfühlt, mit so einer Art existenziellen Schuld durch die Welt zu gehen.
Aber es ist ja schon auch was, glaube ich, so die Gesellschaft widerspiegelt, weil ja nicht nur die Einzelperson quasi die Schuld annimmt, sondern ja auch von der Gesellschaft oft der Frau sozusagen die Schuld zugeschrieben wird.
Ja, und eben zu zeigen, dass beides eigentlich der Versuch ist, eine Kontrolle darüber zu erlangen, weil es einfach gruselig ist, für Menschen sich ausgeliefert zu fühlen. Und Yasemin verlagert das eben so in ihren inneren Kommentator, der ihr dann auch sagt, du bist aber wieder zu dem hingegangen und so weiter. Und die Stimmen, die sich über Immaculatas Schicksal erheben, reden eben ganz genauso. Und das sind beides eben Versuche, die Kontrolle über etwas zu erlangen, das sich nicht kontrollieren lässt.
Ja. Beschäftigen dich diese Figuren jetzt noch weiter, nachdem du, ich meine, du hast so lange dran gearbeitet und es mit dir rumgeschleppt, beschäftigen dich diese Figuren jetzt weiter noch, nachdem du das Buch fertig hast?
Also ich mag sie einfach sehr. Also ich bin jetzt gerne mit denen unterwegs und freue mich, dass halt jetzt auch andere Leute, Lydia und Ante oder alle, die dort halt auftauchen, kennenlernen.
Also werden wir vielleicht noch was von denen lesen?
Ah, das weiß ich nicht genau. Vielleicht in 20 Jahren oder so.
Okay, schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal, ich stelle mich schlafend von Dennis Ode. Der zweite Roman erschien im Surkamp Verlag. Vielen Dank, Dennis, für das Gespräch.
Dankeschön.
Und danke Ihnen, dass Sie da waren.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.